Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht Karl Ranner in seinem Aufsatz über die Beichte des Kleriker, des Priesters, auch in ganz grundsätzliche Klärungen, die ja gerade in der Zeit nach dem Konzil, wo vieles durcheinander gegangen ist, besonders auch auf diesem Gebiet, sehr wichtig ist. Er legt jetzt dar, wie er seine Äußerungen gliedern wird. Zunächst einmal sagt er, dass die Geschichte der Andachtsbeichte von ihm erörtert wird, was natürlich auch für uns sehr interessant ist, von der Existenz und Natur der Verpflichtung her, das Kirchenrecht reflektiert, in einem zweiten Teil die theologische Begründung für die Sinnhaftigkeit einer häufigeren Beichte und im dritten Teil die Rede von der konkreten Weise der Durchführung der Andachtsbeichte angesichts mannigfacher Schwierigkeiten. Viele sagen ja heute auch, was soll ich denn beichten? Nach den Lehrentscheidungen der Kirche ist mit der Existenz des Bußsakramentes, das heißt mit der Möglichkeit einer sakramentalen Tilgung der nach der Taufe begangenen schweren Sünden, von selbst auch eine Verpflichtung des Christen gegeben, diese Sünden sakramental zu tilgen. Die Kirche hat durch ihr positivkirchliches Gebot diese Verpflichtung aus göttlichem Recht, das ist der Unterschied. Menschliches Recht ist das, was die Kirche anordnet, aber göttliches Recht ist das, was Christus uns gegeben hat, worüber wir gar keine Verfügungsgewalt haben, sondern was wir einfach nur umzusetzen haben. Die Kirche hat durch ihr positivkirchliches Gebot diese Verpflichtung aus göttlichem Recht näherhin dahin präzisiert, dass jeder Christ, der sich einer subjektiv schweren Sünde bewusst ist, wenigstens einmal im Jahr das Bußsakrament empfangen muss. Das ist eines der 5 Kirchengebote, muss. Darüber hinaus existiert an sich für den Laien keine Verpflichtung, es sei denn, er wolle sich gewisse andere geistliche Vorteile erwerben, für die die Beichte Voraussetzung ist, etwa bei bestimmten Ablässen. Über diese Verpflichtung der sakramentalen Tilgung der schweren Sünde aus göttlichem oder positivkirchlichem Recht hinaus hat nun die Kirche die sakramentale Beichte wenigstens bis jetzt für bestimmte Klassen vorgeschrieben, das heißt für die Seminaristen, Ordensleute und Priester. Das war Stand des Kirchenrechts damals Ende der 60er Jahre. Man kann sich überhaupt fragen, ob das Bemühen um einen inneren Sinn der häufigeren Andachtsbeichte erfolgreich sein kann oder ob nicht vielmehr diese Beichte als Fehlentwicklung geistlichen Lebens abzulehnen sei. Da und dort wurde ja auch in den letzten Jahren diese Ansicht geäußert oder angedeutet. Daher muss an der Möglichkeit einer Rechtfertigung der häufigen Andachtsbeichte festgehalten werden. Also man muss es darlegen, warum das wichtig ist. Und er geht dann auch darauf ein. Diese Gründe liegen in der Billigung und Förderung, die der Andachtsbeichte durch die Kirche zuteil wurde. Diese Förderung durch die Kirche hat theologisch ein so großes Gewicht, dass die Andachtsbeichte unmöglich eine Fehlentwicklung in der Geschichte des geistlichen Lebens sein kann. Es genügt hier, auf die in der kirchlichen gebilligten Regeln anerkannte Praxis der Orden und religiösen Genossenschaften und auf die schon erwähnten Vorschriften des Kirchenrechts hinzuweisen. Dazu kommt die ausdrückliche Verwerfung des 39. Satzes der Synode von Pistoia durch Pius VI., das war in der nachreformatorischen Zeit, der die Missbilligung der häufigen Andachtsbeichte durch die Synode als verwegen, verderblich und der vom Konzil von Trient gebilligten Praxis frommer und heiliger Menschen zuwiderlaufend zurückwies. Also die Kirche hat da sich auch mit höchster Instanz dazu geäußert. Das hat allerdings auch einige geistliche Herrschaften nicht davon abgehalten. Ich weiß ganz konkret, wovon ich spreche. Auch bei Exerzitien immer wieder die Andachtsbeichte in Misskredit zu ziehen. Es mag natürlich sein, dass das bei einzelnen Leuten dazu geführt hat, dass sie sehr skrupulös geworden sind und keine Ruhe für ihre Seele auch in der Beichte gefunden haben. Aber man kann ja nicht jetzt von einem Einzelfall auf das Ganze schließen und von etwas, was pathologisch ist oder geistlich schiefgegangen ist, für alle dann rückschließen. Ranner schreibt völlig zu Recht und es ist schon erstaunlich, wie sehr er sich auch dieser Tradition der Kirche anschließt und beugt. Sie wissen, Herr Ranner wurde auch sehr heftig kritisiert für manche Positionen von ihm. Eine so allgemeine, schon durch 7 bis 8 Jahrhunderte bestehende, teilweise zur Pflicht gemachte Übung positiver Handlungen in der ganzen Kirche lässt sich theologisch unmöglich einfach undifferenziert als aszetische Fehlentwicklung betrachten. Solche Entwicklungen des geistlichen Lebens in der Kirche werden nicht dadurch widerlegt, dass man beweist, sie seien, was niemand bestreitet, in der Kirche lange nicht vorhanden gewesen. Das ist ja auch eine Entwicklung aus späteren Jahrhunderten. Es ist richtig, dass im Mittelalter die häufige Kommunion in einer Weise zurücktrat, die schon als Fehlentwicklung betrachtet werden muss. Man ist de facto eigentlich nur noch einmal im Jahr zur Kommunion gegangen. Richtig ist auch, dass im Mittelalter das Bußsakrament der Frommen schlechthin war. Genauer besehen ist aber auch das Phänomen des Rückgangs der Kommunionhäufigkeit im Mittelalter sehr differenziert zu sehen. Es ist aber nicht richtig, dass das Wachsen der Häufigkeit im Empfang des Bußsakramentes der Grund war, warum der Kommunionempfang abnahm. Die Häufigkeit des Kommunionempfangs war vielmehr schon auf einen Minimalpunkt angelangt, bevor sich die Praxis der häufigen Andachtsbeichte entwickelte. Ja, man kann wohl sagen, wäre die konkrete kirchenrechtliche Form der Spendung des Bußsakramentes schon im Altertum die heutige gewesen, die bestimmt niemand mehr aufs Ganze gesehen gegen die altchristliche Gestaltung des Bußsakraments als öffentlicher Buße mit bleibenden Bußverpflichtungen einzutauschen wünschen kann, so hätte bei der auch in der patristischen Aszese geläufigen Empfehlung der Gewissenseröffnung und Führung durch einen geistlichen Vater schon damals die sakramental gestaltete Beichte lästiger Sünden durchaus auch im Bereich patristischen Denkens und Lebens gelegen. Das war jetzt einer der Wurmsätze von Karl Rahner, wofür er berühmt und berüchtigt war. Also niemand will jetzt wieder, dass die altchristliche Gestaltung des Bußsakramentes als öffentlicher Buße und mit bleibenden Bußverpflichtungen zurückkehrt. Die Bußverpflichtungen waren damals absolut drakonisch. Auf den Ehestand, Ehebruch hin, sind sie 20 Jahre lang in den Büßerstand versetzt worden und sie mussten den Gottesdienst dann verlassen. Nach dem ersten Teil, dem Wortgottesdienst, konnten nicht einmal dann beim weiteren Gottesdienst mit daran teilnehmen. Also es war schon richtig heftig. Natürlich haben die anderen jetzt nicht gewusst, was sie da im Einzelnen angestellt haben. Aber man hat ja das irgendwie dann schon fast erschließen können, warum jetzt der dann da rausgeht. Auf jeden Fall wusste jeder, dass sie etwas ganz Schweres ausgefressen hatten. Und sie konnten dann 20 Jahre dann auch nicht mehr daran teilnehmen. Also diese Strenge, schreibt Rahner, will keiner mehr zurückhaben. Und wenn es damals schon irgendwie diesen Gedanken an die Andachtsbeichte gegeben hätte, wenn das irgendwie schon aufgekommen wäre, hätten die Väter das auch aufgegriffen, mutmaßt Rahner. Es wäre im Bereich patristischen Denkens und Lebens gewesen. Auf jeden Fall hat nicht die Zunahme der Andachtsbeichte die Häufigkeit des Kommunionempfangs vermindert und darum kann aus einer neuen Zunahme des Eucharistieempfangs auch nicht gefolgert werden, dass darum die Beichte wieder seltener werden müsse. Mag es auch richtig sein, dass im Mittelalter und in nachtridentinischer Zeit vor Pius X. zu stark die Vorstellung herrschte, auch für den im Gnadenstand Lebenden sei die Beichte mehr oder weniger absolut notwendig als Vorbereitung für die Kommunion. Man kann auch nicht den Kommunionempfang gegen die Andachtsbeichte ausspielen mit Berufung darauf, dass die Eucharistie ein Sakrament gegen die täglichen Sünden und Fehler sei. Es ist zwar richtig, dass das Konzil von Trient die Heilige Eucharistie als ein Mittel zur Befreiung von täglichen Fehler betrachtet hat. Aber selbst wenn man annimmt, dass die Heilige Eucharistie Bußgesinnung voraussetzt, unmittelbar von sich aus und nicht bloß durch die mit ihrem Empfang verbundenen sündentilgenden Akte die lästlichen Sünden tilgt, so wird man doch daran festhalten müssen, dass die Tilgung lästlicher Sünden, die Begegnung des sündigen Menschen mit dem Gericht der göttlichen Gnade, nicht die erste und eigentliche Sinnintention der Heiligen Eucharistie ist. Also die Eucharistie hat sündentilgende Wirkung, aber man kann nicht sagen, dass das die erste und eigentliche Sinnintention beim Empfang der Eucharistie ist. Es geht darum wesentlich, dass unser inneres Leben gestärkt wird, dass wir auf dem Pilgerweg des Glaubens durch die Eucharistie Stärkung empfangen und nicht in erster Linie um Sündentilgung. Da hat Rahner sicher recht. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.